ein. Wann war ich das letzte Mal hier? Weiß das jemand so aus dem Kopf? Aber es war dieses Jahr, oder? Es war dieses Jahr. Aber ich fühle mich ja hier auch schon fast zu Hause. Ja, Glenn ist mir heute Morgen nicht entgegengekommen. Glenn, beim letzten Mal habe ich ja gepetzt. Da habe ich gepetzt. Weil als du mir beim vorletzten Mal mir entgegengefahren bist, hast du mich nicht gegrüßt. Und das habe ich hier erzählt. Und ich hatte die Unterstützung von allen. Ja, immer. Das war ein anderes Auto bestimmt. Ich soll von meiner Frau grüßen. Wollte heute eigentlich gerne mitkommen und ein bisschen auch filmen und hat sich hier gefreut, dabei zu sein. Aber die Kinder kamen nicht so in Gang und dann wären wir noch deutlich, deutlich später hier gewesen. Und ja, das klappt dann vielleicht oder hoffentlich beim nächsten Mal. Ich darf auch einen guten Freund oder gute Freunde von mir begrüßen, Erhard und Ilse Marie. Es sind Deutsch-Amerikaner oder Amerikaner-Deutsche, so kann man das sehen. Und ich habe Erhard und Ilse Marie, schätze eine lange und gute Freundschaft zu ihnen. Erhard ist auch Pastor und ich habe ihn heute auch als Gebetsunterstützung dabei. Also im Anschluss an den Gottesdienst biete ich gerne wieder Gebet an, nimmt das gerne in Anspruch. Aber Achtung, wenn Erhard betet, das ist auch gefährlich. Ja, das ist jemand, der Gottes Wort ernst nimmt. Das ist jemand, der Gottes Wort auch ernst nimmt. Jemand hat mal gesagt, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen, dann passieren die ganz natürlichen Dinge, die bei Gott natürlich sind und die wir als übernatürlich bezeichnen würden. Das ist ein Thema, was mich begeistert. Oder könnte ich gleich anfangen zu predigen. Aber ich möchte denn doch heute das, was der Herr mir auch aufs Herz gelegt hat, damit euch einsteigen, wenn Krisen zu Chancen werden oder vielleicht ein bisschen weiter ausgeholt, das Thema Krisen oder Herausforderungen, durch die wir durchgehen, ist ja so ein anderes Wort, Krisen zu Chancen, Herausforderungen, die dann Chancen in unserem Leben werden können, mit euch einmal anschauen anhand von Psalm 91. Und keine Angst, ihr wisst ja, meine Einleitung dauert immer eine Stunde und danach werde ich warm. Und danach fange ich an zu predigen. Ich sehe, alle sind damit einverstanden. Wunderbar, das ist ja herrlich. Ich bete einmal ganz kurz. Lieber Herr Jesus, ich stelle mich und uns als Gemeinde heute Morgen einfach unter dein Wort. Möchte ich bitten, dass du jedem Einzelnen, angefangen bei mir, das aufschließt. Und das weitergibst, was du dir vorgenommen hast. Herr, dein Wort ist lebendig, Heiliger Geist, und du möchtest in uns immer eins bewirken, Leben und immer näher zu dir hinziehen. Herr, uns immer mehr vollenden in das, was du dir in uns vorgenommen hast. Aber ich bete auch, dass das andere nicht zu kurz kommt, dass du heute Morgen das ein Stück mehr bewirkst in uns, Herr, dein Wort uns kräftigst, damit du aber auch durch uns in diese Welt hineinwirken kannst. Herr, wir wollen, wie du das selber gebetet hast, Jesus, wir wollen den Vater verherrlichen. Wir wollen die Dinge und die Werke sehen, die durch uns geschehen, damit du verherrlicht wirst, Jesus. Und dazu bete ich, dass dieser Morgen dazu beiträgt und ich stelle mich unter deine Autorität, Heiliger Geist, unter deine Leitung, Jesus, ich danke dir dafür, für dein Wort. Amen. Ich steige einfach mal so ganz trocken ein mit Psalm 91 und lese aus der Bibel den ganzen Psalm vor. Da heißt es ab Vers 1, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn, denn er rettet dich vor den Schlingen des Vogelstellers, vor der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Du fürchtest dich nicht vor den Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht oder umhergeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten, dich erreicht es nicht. Nur schaust du es mit deinen Augen und siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf all deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Löwen und Weipern, also giftige Schlangen, trittst du, Junglöwen und Schlangen, trittst du nieder. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Soweit Gottes Wort. Ich finde das einen sehr faszinierenden Psalm und viele von uns oder die meisten, den sagt dieser Psalm sicherlich irgendwas, den haben wir schon mal gehört, ne? Der so anfängt, wer im Schutz oder unter dem Schutz des Höchsten wohnt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Das ist so, aus dem Konfirmationsunterricht kennt man das ja noch irgendwie. Ein ganz, ganz bekannter Psalm. Dieser Psalm, Psalm 91, hat nicht irgendeine Überschrift, so wie die anderen, Psalmen, wie die anderen Psalmen. Er geht so von Psalm 90 nahtlos in den 91. über und es steht auch kein Verfasser dabei, so wie das oftmals ist. Oftmals hat man ja dann so bei Psalmen, dass man liest einen Psalm Davids zum Singen oder einen Psalm von David zum Vorsingen. Hier steht keine, Instruktion dabei und auch kein Verfasser. Allerdings geht dieser Psalm vom Psalm 90 so nahtlos in dem Psalm 91 über. Um Psalm 90 hat Mose geschrieben. Also so könnten wir davon ausgehen, weil wir auch, müssen wir Psalm 90 durchlesen, das ist sehr interessant. Da sind viele so Parallelen oder Ergänzungen dabei aus Psalm 90 und 91 ergänzt Psalm 90 zum Teil so in den Aussagen, die sich dann gegenüberstehen. Das ist eine ganz, ganz interessante Sache. Macht euch mal die Mühe oder die Freude, nicht Mühe, so die Freude. Ist ja auch oftmals so, ne? Dann schlägt man so seine Bibel auf und macht so eine Andacht und denkt, oh, jetzt muss ich mir Mühe machen. Aber das ist ja auch oft so eine Lüge vom Teufel oder unsere eigenen Gedanken oder unsere eigene Schwachheit, unser Fleisch, das sagt, jetzt mache ich mir Mühe, mal meine Zeit mit Gott zu nehmen. Danach kommt es immer raus, dass man immer Freude danach hat, wenn man es richtig angeht. Aber ja, macht euch also mal die Freude und vergleicht mal so Psalm 90 und 91. Ist eine schöne Sache. Und so lesen wir im Psalm 91, der so übergeht von Psalm 90, fängt er mit diesen wunderbaren und bekannten Worten an. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt oder in dieser Übersetzung hier, Elberfelder heißt es dann, Höchsten wohnt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Wenn Krisen zu Chancen werden oder Krisen so zu Chancen werden können und wir das auch nutzen, möchte ich euch mal so einfach mal eine Wahrheit, wir werden nicht die Zeit heute haben, den ganzen Psalm durchzugehen, also so gnädig bin ich dann, dass ich dann doch keine 4 Stunden Zeit nehme dann hier. Der ist sehr, sehr, man kann Vers für Vers eine Predigt draus machen, aber ich hole mal so ein paar, Golden Nuggets, so goldene Goldstücke dann raus, die ich denke, die für heute Morgen wichtig sind. Möchte ich zuerst mal so eine Wahrheit weitergeben, die in dieses Thema, in diesen Psalm reinpasst. Krisen zu Chancen. Hier heißt es, wer im Schutz des Höchsten wohnt und im Schatten des Allmächtigen bleibt. Warum braucht man Schutz? Das ist eine ganz einfache Sache. Schutz braucht man, wenn irgendwo Gefahr ist, oder? Logisch. Ansonsten braucht man keinen Schutz. Wenn ich mit meinen Kindern spiele, dann entdecke ich eins, so unsere Kleine, die Rahel, die ist jetzt auch nicht mehr so klein, die ist 3. Letztens kam sie an und hat den Schnuller so in die Ecke geschmissen und gesagt, brauche ich nicht mehr, ich bin ja schon ein großes Mädchen. Und abends war das Geschrei dann groß und dann war der Schnuller dann doch wieder da. Aber eins stelle ich so bei meiner kleinen Tochter fest, die ist ganz schlau, wenn sie von einem der Jungs geärgert wird, einmal zwei Jungs, zwei Mädchen, von einem der Jungs geärgert wird, dann ist die ganz schlau. Dann geht sie zum anderen hin, meistens ärgert der Kleinere sie, dann geht sie zum Älteren, also zu unserem Samuel hin und sagt dann zu ihm und setzt eine, fängt an zu weinen und sagt, Samuel, Joel ärgert mich. Das dauert keine 3 Sekunden, dann, wenn die Joel in der Nähe ist, dann ist Samuel auf ihm drauf und dann bekommt er Dresche. Die hat dieses Prinzip verstanden und das ist letzten Endes eine Wahrheit, die uns unser Leben lang begleitet. Schutz suchen brauchen wir nur oder Vergeltung suchen brauchen wir nur oder werden wir immer brauchen, solange es Gefahr gibt. Und das ist eine Wahrheit, die wir in diesem Thema und die wir in dem Psalm 91 und generell in dem Thema, wenn Krisen zu Chancen werden, einfach uns mal so vor Augen halten müssen. Viele wünschen sich, dass wir und das wünsche ich mir auch, dass man letzten Endes so durchs Leben geht, ohne Herausforderungen. Und keiner beschwört Herausforderungen vorbei. Weißt du, ich habe mir mal den Spaß gemacht, so diese Horoskope anzumachen, im Fernsehen auch mal so anzumachen, was die da für einen Quatsch erzählen. Und das ist eine ganz schlaue Sache. Die erzählen das, was eigentlich total so in einer Allgemeinheit ist, was gar nicht schwer zu erraten ist. Da sagen sie jemandem, ja, in deinem Leben, du wirst irgendwann in eine große Herausforderung reinkommen. Boah, ist das ein Wort der Erkenntnis. Das ist überhaupt nicht spezifisch, das ist ganz allgemein, wisst ihr. Und das ist eine Wahrheit, die uns unser Leben lang begleiten wird. Jesus selber hat das einmal so gesagt und hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich bin bei euch und ich aber habe die Welt überwunden. Jesus selber schickt seine Jünger los mit dem Missionsbefehl und hängt hinten dran noch eine ganz, wie sagt man, tolle, nicht Verheißung, aber eine nicht so tolle Wahrheit, nämlich, dass wir Verfolgung erleiden werden, dass wir Druck erleiden werden. Dieser Ausdruck, wie Schafe unter die Wölfe, kommt da ja auch her. Der Apostel Paulus hat das begriffen und hat das mal so in Worte gefasst und hat gesagt, und ich rühme mich meiner Schwachheit oder ich rühme mich in Bedrängnis. Ich könnte jetzt ganz viele weitere Beispiele hier hineinlegen, aber eins sehen wir doch, nämlich Widerwärtigkeiten oder Herausforderungen des Lebens sind eine Wahrheit oder eine Realität, die wir so lange auf dieser Welt haben, wie wir hier leben. Übrigens ist Jesus davon nicht verschont geblieben. Und da bin ich so froh, dass das Wort Gottes so ganz praxisnah an unserem Leben dran ist und anhand von Jesus und Männern und Frauen, Glaubenshelden, uns aufzeigt, dass obwohl oder anders gesagt, gerade in dem Krisen oder Herausforderungen zu Chancen werden. Also wir halten diese Wahrheit fest und mit der steige ich ein, da habe ich gar keine andere Möglichkeit, weil das die Realität ist. Ja, Herausforderungen, Krisen wird es immer geben. Und ich kann dir nicht sagen, ich werde jetzt nicht über einzelne prophezeien und so weiter, dann und dann kommt die nächste Krise in deinem Leben. Nein, das braucht man nicht. Dass wir darauf warten letzten Endes, bis die nächste kommt. Aber es ist manchmal gut, sich das so bewusst zu machen. Dann komme ich aber dann in die nächste Wahrheit rein und das ist dann wahrscheinlich die schönere von den beiden. Die Wahrheit, wie gesagt, dass es Krisen immer geben wird, solange wir auf dieser Welt hier leben, in dieser vergänglichen Welt leben. Das hat ja auch was damit zu tun, dass wir in einer gefallenen Welt leben, die vergänglich ist. Aber jetzt kommen wir in diese schönere Verheißung hinein. Solange es Krisen und Herausforderungen gibt, gibt es auch immer die Möglichkeit für Chancen und für Siege, die wir durch Christus, durch den Glauben letzten Endes haben können. Denn hier heißt es, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Und jetzt kommt diese Verheißung hinein, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und da kommt richtig Mut auf, oder? Da laufen wir richtig warm. Nämlich dieser erste Teil, Krisen, Krisen wir unter dem Schirm des Höchsten sitzen, das sind ja Krisen, wo wir Schutz suchen. Aber dann ist uns die Verheißung mitgegeben, der spricht zum Herrn, meine Zuversicht, meine Burg und mein Gott, auf den ich hoffe. Ich zitiere den Apostel Paulus, der auf der einen Seite sagt, ich rühme mich meiner Schwachheit und dann Bedrängnis aufzählt, aber gleichzeitig auch sagt, der Herr ist im Schwachen mächtig. Und mit einmal wird einem hier etwas bewusst, was man letzten Endes schon so oft gehört hat, aber was mir auch wieder ganz neu bewusst geworden ist. Ich finde das von Gott ganz, wie sagt man, ganz trickreich, also nicht trickreich, sehr schlau, wie unser Herr das gemacht hat. Mir scheint es fast so, und wir sehen fast so ein bisschen, wie kann man sagen, zynisches oder provokatives im Wort Gottes, als ob Gott das so gewollt hat, dass wir als seine Kinder auf dieser Welt durch Krisen hindurchgehen. Als ob Gott das so gewollt hat, dass wir als seine Kinder in der Welt durch Krisen hindurchgehen. Warum? Damit seine Stärke offenbar werden kann. Denn ich glaube, auf dieser Welt hat Gott diese eine Möglichkeit sich selber ausgesucht. Er hätte das ja auch anders machen können. Er hätte ja den ganzen Plan so für die Menschheit anders ja auch machen können, dass wir alle im Paradies ewig leben und dann kam das mit Adam und Eva und dann Gott hätte das auch völlig anders planen können. Aber Gott hat es nun mal so geplant und so gewollt, dass er in der Schwachheit oder gerade durch die Schwachheit und gerade durch Krisen, dass er sichtbar wird. Es wird sich im Neuen Testament einmal so ausgedrückt, da wo die Dunkelheit vorhanden ist, wo die Dunkelheit groß ist, da ist das Licht umso größer. Als ob Jesus das gefällt und sagt, ich spiele mal ein wenig oder ich mache mich einmal sichtbar durch das, wo meine Kinder durchgehen. Ich bin fasziniert durch Berichte, die man liest, gerade in den Ländern, wo große Verfolgung herrscht, wo Menschen mit ihrem Leib und Leben oder um ihr Leib und Leben fürchten müssen. Wie rasant sich dann in solchen Ländern das Evangelium in der Stärke oder in der Kraft, in dem Licht ausbreitet. Ich habe das vor ein paar Jahren, jetzt 4 Jahre glaube ich her, so in Pakistan erlebt. Ich sage das mal so ganz unverklemmt in dem Sinn. Das war eines der stärksten Gottesdienste, wo man die Salbung regelgerecht in Stücke schneiden konnte, wo man richtig so gemerkt hat, du hättest nur so ein Messer oder eine Kuchengabel gebraucht und konntest aus der Atmosphäre die Salbung rauslöffeln. Das war in Pakistan gewesen, als ich vor vier oder fast schon 5 Jahre her da gewesen bin. Wir kamen in einen Gottesdienst und das war von außen bewacht. Die Regierung hat den christlichen Gemeinden da die Auflage gemacht, es muss, wenn ein Gottesdienst stattfindet, mindestens immer, es waren zwei Leute mit einem Maschinengewehr vor dem Eingang sitzen. Weil jederzeit mit einem irgendwie am Anschlag gerechnet werden muss. Und weißt du, dann kam ich in diesen Gottesdienst rein und ich war mit noch jemandem da und dann kommst du so als, man kommt sich ja dann so vor, wenn du in so ein armes Land reist, so ein bisschen wie der Held, der jetzt mal so ein bisschen, das richtige Verständnis von Leben reinbringt. Ja? Also du kommst aus einem sicheren Land, du kommst aus einer sicheren Herkunft und dann kommst du in so ein Land rein und denkst, jetzt kommst du so als der, wie sagt man, als der kleine Held. So als der Retter, genau. Wir haben ja auch noch Geld mitgebracht, um da Flutopfern zu helfen. Und in diesem Gottesdienst stellte ich dann eins fest, das waren für mich so die Helden. Weißt du, wo wir manchmal so in Gottesdiensten oder in den, und ich möchte hier keinen persönlich angreifen, aber ich hinterfrage mich da ja selber auch mal so ein bisschen, wo wir noch so vielleicht so deutsch zurückhaltend oder wir wollen ja niemanden anstößig sein, auch so die ein oder andere Ordnung uns auferlegt haben, was ja auch nicht verkehrt ist, da habe ich eins festgestellt, das hat bei denen gar keine Rolle mehr gespielt. Da ging es im Lobpreis auf einmal richtig ab. Da haben sie dann Leute auf die Bühne getragen. Man hat sich gefragt, was ist da denn jetzt los? Da haben sie Leute auf die Bühne getragen, da fielen da 10 Leute um und die schrien und wälzten sich auf dem Boden. Die eine hatte Schaum vor dem Mund und die haben Lobpreis weitergemacht. Und da haben sie während dem Lobpreis Dämonen ausgetrieben auf der Bühne. Und du warst hineingenommen in eine Atmosphäre, wo Gottes Geist in einer Freiheit am Wirken war, inmitten einer riesengroßen Bedrängnis. Und ich habe mich gefragt, das sollte doch Normalität werden für uns, oder? Und ich entdeckte mich als Pfingster, als Charismatiker und Pfingstler an dem Punkt wieder, wo es für mich ein wenig befremdlich war. Mit einmal ist mir aber eins groß geworden oder ganz neu aufgegangen. Inmitten von Bedrängnis, wenn wir uns unter den Schutz, und das ist diese zweite Verheißung, inmitten von Bedrängnis sage ich meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Da passierten dann Wunder und da sind Dämonen. Das war ein ganz normaler Gottesdienst. Das war für die nichts Unnormales. Und da ist mir das bewusst geworden. Wo die Bedrängnis groß ist, da ist das Licht, hat das Licht umso mehr Auswirkung. Das kann man ja mal, oder jetzt kommen wir so in diese Winterjahreszeit rein. Ich finde die Kerzen schön. Ich mag Kerzen gerne. Wir kommen so in diese Winterjahreszeit, Adventszeit jetzt rein. Von Glenn habe ich vorgestern gestern eine E-Mail bekommen, da schrieb ich schon was von Lebkuchen bei Aldi und so weiter. Und ja, das ist so die Kehrseite, so mitten im Sommer fängt das schon an, so irgendwie. Aber das mag ich so in der Advents, in der Winterzeit gerne, wenn es dunkel ist draußen und du an den Häusern vorbeiläufst, da hat das Licht doch, das fällt einem viel mehr auf. Und weißt du, als ob Gott so ein bisschen nicht zynisch, aber wirklich so ein bisschen provokativ sagt, wenn ich mich in dieser Welt durch jemanden zeigen kann, dann sind das meine Kinder. Und dann sind das meine Kinder, wenn die durch Bedrängnis gehen, dann werde ich umso größer. Als ob Gott so Freude daran hat. Stellt euch das mal vor. Als ob Gott Freude daran hat, nicht, dass wir leiden, aber als ob Gott Freude daran hat, dass wir in unseren Krisen, in unseren Herausforderungen, dass wir dann sagen, und da komme ich gleich zu diesem Punkt dazu, dass wir dann sagen, Gott, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue, als ob Gott dann sagt, ja, so werde ich in dieser Welt groß gemacht. Und nicht nur in dieser Welt, so wird Gott auch in dir groß gemacht. Weißt du, hier wird uns ein Geheimnis aufgezeigt, nämlich das Geheimnis, dass wir den Krisen, den Herausforderungen nicht erlegen sind. Das ist ein weiterer Punkt. Wir sind den Krisen und Herausforderungen nicht erlegen. Dann nehmen wir Jesus mal als Beispiel, als Jesus im Garten Gethsemane um seine Seele gerungen hat und dann am Kreuz hing. Das sah nach außen danach aus, als ob Jesus, die Sache mit Jesus und dem Kreuz und der Errettung, als ob das erledigt war. Aber ich bin so fasziniert, was da wirklich passiert ist. Weißt du, als Jesus am Kreuz die Augen zugemacht hat, dann lesen wir, und es kam eine große Finsternis über dieses Land. Also über das Land, und es gab ein Erdbeben. Ich habe immer gedacht, das ist etwas, was Gott gemacht hat. Ich glaube nicht, dass das Erdbeben und diese Finsternis von Gott kam. Ich habe eine ganz logische Erklärung gefunden. Als Jesus, und das ist auch ein Beispiel auf den Psalm 91, denn Jesus hat genau das gemacht. Der Psalm 91 ist auch eine prophetische Vorherschau auf das, was Jesus durchleben wird. Der sagt zum Herrn, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Was sagt denn Jesus am Kreuz? In deine Hände lege ich meinen Geist. Und Jesus kannte die ganzen Psalmen und die ganzen Schriften des alten Bundes in Anführungsstrichen. Denn er rettet dich vor der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Hier wird so Aufzählung gemacht, was dann für Herausforderungen und Krisen vielleicht auftreten können. Als Jesus am Kreuz die Augen zumachte, sein Geist in die Hand von dem Gott Israels gab, sich selber in die himmlische Welt wieder zurückbegab, ist mir auf einmal eins bewusst geworden. Der Teufel hat in dem Moment ja kein Anrecht mehr gehabt. Und ich glaube, als Jesus die Augen geschlossen hat, und wir lesen ja in der Bibel, dass er in die Unterwelt, in die Totenwelt gefahren ist und da das Evangelium gebracht hat. Da verkündigte Jesus das Evangelium. Ich meine, in Kolosser steht das. Und Jesus machte die Augen zu und mit einmal gab es da unten, der Teufel hat sich schon die Hände gerieben mit seinen ganzen Dämonen, die jetzt haben wir Jesus erledigt. Und mit einmal macht Jesus da unten die Augen auf. Weißt du, was da aus der Hölle geworden ist? Himmel. Und da ist es doch vollkommen logisch, wenn Jesus unten in der Totenwelt auftaucht, dass der Teufel da nicht lang bleiben will. So, für mich ist die einzige Erklärung für das Donnerwetter und für die Finsternis, die es da gab, der musste irgendwo fliehen, der Kerl. Im Schwäbischen sagt man, Kerle, lauf. Kerle, lauf. Und ich glaube eins ganz sicher, als Jesus die Augen zumachte, die menschlichen Augen, wieder ein tolles Bild auch auf Krisen zu Chancen, wenn wir die menschlichen Augen zumachen, aber unseren Geist in die Hände Gottes unterordnen, unter den Schutz des Allmächtigen kommen, dann ist für den da unten das böse Erwachen. Und der musste irgendwo fliehen und wahrscheinlich der einzig sichere Ort, wo es war, das war irgendwo an die Oberfläche zu kommen. Und deshalb gab es wahrscheinlich so ein Donnerwetter, dass der Teufel mit seinen ganzen Dämonen und so weiter aus der Unterwelt irgendwie geflohen ist und da hat es richtig gerumst. Weißt du, mein Gott und der Gott Israels, unser Gott, hat uns die Verheißung gegeben, wenn wir uns unter seinen Schutz begeben, dann werden wir sagen, das ist ja auch interessant, dann werden wir sagen, meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Und ich komme hier in eine weitere Auslegung hinein. Luther, ich lese das aus der Luther-Übersetzung, beschreibt oder schreibt Vers 4 so, er wird dich mit seinen Fittichen decken und seine Zuversicht wird sein unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht und so weiter. Luther übersetzt das so und sagt, seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Hier in der anderen Übersetzung Elberfelder lesen wir, mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Jetzt kommt das Wort Treue und Wahrheit. Jetzt frage ich mich mal so ganz praktisch, wie kann das funktionieren? Wir haben festgehalten, Herausforderungen, Krisen wird es immer geben. Nicht eine Verheißung, sondern eine Wahrheit, eine Realität, mit der wir uns abfinden. Wir haben aber auch herausgefunden, wir dürfen uns unter den Schutz Gottes geben und der Schutz, der Schatten Gottes, der wird immer da sein. Das ist eine Wahrheit, eine Realität. Der Schatten Gottes, der wird immer da sein, um uns zu beschützen. Jetzt die Frage, wie kann das funktionieren? Und da finde ich, da hilft die Luther-Übersetzung uns ganz gut. Denn er sagt, seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Als ich gebetet habe, habe ich gesagt, Herr, schließ mir das mal so auf, wie das so praktisch gehen kann. Hört sich ja gut an. Gott, deine Wahrheit oder deine Treue ist Schutzwehr, Flügel und Schild. Was hat das so praktisch zu bedeuten? Ich meine, wenn man das so jemandem sagt und sagt, ja, was ist denn so Gottes Wahrheit? Was ist denn sein Schild, seine Wahrheit ist Schirm und Schild? Was bedeutet das? Ich habe gebetet und mit einmal hat der Herr mir so gezeigt, was das eigentlich wortwörtlich bedeutet. Weißt du, Jesus hat gesagt, ich werde euch jemanden senden. Und wen? Den Heiligen Geist. Und was hat Jesus gesagt? Jesus sagte, und es ist der Geist der Wahrheit. Lasst mich das mal vielleicht ganz kurz lesen. Ich habe die Bibelstelle auch nochmal rausgesucht extra. Johannes 16, Vers 13, horcht mal her. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Mit einmal ist mir da ein Licht aufgegangen. Psalm 91 redet davon und sagt, seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Ich finde das faszinierend. Mose, davon ausgehend, dass Mose das geschrieben hat, hat Mose schon prophetisch hineingeredet und gesagt, der Geist des Herrn wird euch Schirm und Schild sein. Jesus war da ganz praktisch drin und Jesus hat gesagt, ich lasse euch nicht alleine, ich sende euch einen Beistand. Und dieser Beistand ist der Heilige Geist und er wird euch in alle Wahrheit hineinführen. Ich habe letztens gar nicht so lange her mit jemandem mal eine Diskussion geführt. Überzeugter Christ, auch im Heiligen Geist erfüllt und hat auch Gaben gehabt, vom Heiligen Geist geschenkt. Und da ging es, haltet euch fest, um die Diskussion darum, darf man den Heiligen Geist anbeten, mit dem Heiligen Geist sprechen. Und die Person war der Meinung, hat gesagt, nein, wir dürfen nur Gott, den allmächtigen Vater anreden. Da habe ich gesagt, du hast einen an der Klatsche. Hat er mich blöd angeguckt, sage ich, ja. Ich lege noch eins drauf, habe ich gesagt, denn Jesus hat gesagt, ich gehe, aber ich sende euch meinen Geist der Wahrheit. Da habe ich gesagt, wenn ich überhaupt mit jemandem rede, dann will ich versuchen, den Heiligen Geist immer mehr zu bevorzugen. Das Schöne ist, bei Jesus und dem Heiligen Geist und dem Vater, da gibt es keine Konkurrenz. Krisensitzung im Himmel. Sagt der Vater zum Sohn, also pass mal auf, ich habe genau Strichliste geführt. Letzten Monat hat Glenn und dann noch Pastor 150 Mal den Vater angesprochen. Und sagt der Heilige Geist, ja, ich fühle mich schon so langsam benachteiligt. 63 Mal bin ich nur dran gekommen und sagt Jesus, was soll ich denn dazu sagen? 5 Mal hat der Pastor mich angesprochen. Ist das schön, dass wir hören, es ist ein Geist und eine Wahrheit. Ein Vater und ein Sohn, das sind die verschiedenen, wie sie verschieden auftreten. Aber in ihnen allen lebt der lebendige Gott. Ich finde es so schön, wie das Alte Testament es auch beschreibt, dass Jesus selber auch als der ewige Vater, habt ihr euch das mal durchgelesen? Jesus selber wird als der ewige Vater beschrieben. Das heißt, zwischen denen, da ist gar keine Konkurrenz, da ist gar kein Unterschied. Das sind nur verschiedene Funktionsweisen, wie sie uns gegenüber auftreten. Aber mit einmal, oder das deckt uns das so ein bisschen auf, was Psalm 91 uns hier sagen will, in Krisen werden unsere Chancen. Wie geht das dann jetzt ganz praktisch? Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor den Grauen der Nacht. Das bedeutet für mich, wenn ich ganz praktisch sage und in einer Herausforderung bin, Gott, ich begebe mich unter deinen Schutz, dann sprichst du damit automatisch an, Heiliger Geist, ich unterordne mich deiner Führung. Ich unterordne mich deiner Autorität und deiner Führung. Das ist mit Schutz und Wahrheit und Schirm und Schild gemeint. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Das Leben Gottes, der Heilige Geist, ist Schirm und Schild. Ich finde es schön, wie Mose hier wie schon den Heiligen Geist erklärt, die Wahrheit Gottes ist für dich Schirm und Schild. Ist das nicht? Ich finde, da konnte ich anfangen zu predigen. Halleluja, da könnte ich anfangen zu predigen. Seine Wahrheit ist für uns Schirm und Schild. Ich komme in die Zielgerade rein, keine Angst. Wenn wir uns entscheiden, in den ganzen Herausforderungen, in den ganzen Krisen, in den ganzen Widerwärtigkeiten auch dieses Lebens, unter diese Verheißung zu kommen, der Schatten Gottes, seine Wahrheit ist immer da, dann willigen wir automatisch ein in so einen Vertrag, sage ich mal, oder in einen unausgesprochenen Vertrag, dann willigen wir automatisch ein und sagen, Gott, meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Und ganz praktisch heißt das, ich vertraue auf seine Wahrheit, und ganz praktisch heißt das, ich vertraue nicht mehr oder ich verlasse mich nicht mehr auf meine eigenen Fähigkeiten. Und da wird es dann doch schon manchmal schwierig, oder? Man will ja immer so als Mensch so ein bisschen die Kontrolle so in der Hand haben. Aber weißt du, wenn wir abgeben, wenn wir loslassen, auch in den Herausforderungen und sagen, Gott, ich gebe ab, ich lasse los, dann überlassen wir ihm die Kontrolle und das ist das Beste, was passieren kann. Ich habe letztens von einem etwas stärker gebauten, so einem Bodybuilder mal ein Beispiel gehört. Er hat gesagt, es klingelt bei seiner Frau an der Haustür und die waren genervt von so einer, wieder entschuldigt den Ausdruck, von so einer, wie sagt man, nicht, ja, Zigeuner darf man nicht mehr sagen, von so einer organisierten Bande, die immer wieder geklingelt haben. Und die Frau hat dann irgendwann geschalten und hat immer wieder die abgeblockt, aber hat dann irgendwann ihr Mann davon gesagt, und der war an dem Tag zu Hause und der hat sein Muskelshirt angehabt und hat sie gesagt, kleinen Moment, wir können uns gleich weiter unterhalten, holte ihr Mann und der baute sich so auf mit den großen Muskeln, sagte, ich hole nur mal ganz kurz meinen Mann. Und der stand dann da und hat gesagt, so, wenn ihr euch noch einmal blicken lasst. Und die kam nie wieder. Verständlicherweise, oder? Ich finde das schön, wenn wir uns unter den Schirm des Allerhöchsten begeben und dann sagen, nicht mehr ich mache es nach meiner Kontrolle, sondern ich verweise mich selber auf ihn, auf den Stärkeren, dann richten sich die Dinge und dann müssen sich die Dinge in unserem Leben letzten Endes dann so entwickeln, dass sie sich zum Guten wenden. Alle Dinge werden zum Besten dienen, für den, die Gott lieben. Werden zum Besten ausgehen für den, die Gott lieben. Dann, wenn wir sagen, nicht mehr ich habe jetzt die Kontrolle und nicht mehr ich nach meinen eigenen Vorstellungen, das spielt ja auch noch mit rein, so die eigenen Vorstellungen und das eigene Recht, da möchte ich ein persönliches Beispiel mit hineinlegen. Nach dem eigenen Recht, dann sagen wir, oh Gott, dein Recht oder dein Rat, und hier heißt es, deine Weisheit und deine Wahrheit sind Schirm und Schild. Wenn wir nach uns handeln möchten, sagt Gott, okay, gut, alles klar, dann mach, aber dann brauchst du wahrscheinlich auch nicht meinen Schatten. Ich war unterwegs, wir haben im Sommer in Spanien Urlaub gemacht und habe mir so eine Motorrolle ausgeliehen, dann war ich unterwegs ein paar Stunden mit meinem Sohnemann, habe mich überall eingecremt, also überall in Anführungsstrichen Schatten rauf gemacht. Und meine Frau sagte noch, creme dich gut ein, auch an den Beinen. Da dachte ich, ach, man fährt da so ein bisschen und da wird nicht viel passieren. Und als ich abends zurückgekommen bin, hatte ich überall, wo ich einen Schatten raufgesetzt habe, in Anführungsstrichen, war auch Schatten, war kein Sonnenbrand, außer meine Oberschenkel. Ich war kurz mit kurzen Hose und dann die Hose geht ein Stück zurück und es war knallrot, es hat nachher noch Blasen gegeben. Und da ist mir eins bewusst geworden, wenn man nicht unter dem Schatten bleibt, hat man dann doch letzten Endes selber Schuld. Das Wort meiner Frau war, habe ich doch gesagt. Dann kam sie an mit so einer Aloe Vera Creme, soll ich dich eincremen? Dann sage ich, nee, das mache ich selber, da war ich zu stolz drauf, dass sie das dann macht. Als ob der Herr sagt, wer nicht im Schatten bei mir bleibt, der muss sehen, wie er selber zurechtkommt. Und dann wird oft Gott die Schuld gegeben. Warum ist das und das so? Aber interessanterweise ist es, wenn wir unter dem Schatten des Allmächtigen sind, hören die, das ist ja auch ein weiterer Punkt, dann hören die Herausforderungen ja nicht auf, die sind ja immer noch da. Aber kennt ihr das Wort, dann juckt's mich nicht mehr. Da kann man vielleicht mal sagen, und das ist ja, weißt du, bei alledem, wir leben ja auch in einer gefallenen Welt, und wir müssen uns auch bewusst sein, ja, es gehen auch Leute mal, auch in unseren christlichen Kreisen, sie sterben auch mal. Jeder von uns wird mal sterben. Einen menschlichen Tod. Ja, auch Krankheiten gibt es, mit denen wir mal zu tun haben. Aber wie oft höre ich dann, oder wie oft auch auf was liebe ich, christliche Beerdigung, wenn man jemanden zu Grabe tragen darf, der Jesus vertraut hat. Wieder die Hoffnung im Mittelpunkt ist und nicht das Leid. Ich schließe mit dieser Geschichte. Ich habe das Vorrecht als Seelsorger, ja, in Berlin in einem Seniorenpflegeheim immer noch tätig zu sein, und Anfang des Jahres, ich bin in zwei Heimen tätig. Ich bin in Hamburg in einer Zentrale, durch eine Zentrale angestellt für zwei Heime, Teilzeit und auf zwei Heime in Berlin aufgeteilt. Anfang des Jahres gab es einen Personalwechsel. Oftmals ist das in dieser Branche so. Einrichtungsleiter eines Seniorenpflegeheims, die werden ausgewechselt, eine nach dem anderen und so weiter, wenn das nicht so läuft, wie es laufen sollte. Das ist keine schöne Sache. In der Pflegebranche, wer sich damit mal beschäftigt hat, ist das eine große Herausforderung in unserem Land. Und Anfang des Jahres, der Chef in der einen Einrichtung, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, der ist gekündigt worden mit 5, 6 anderen. Und da ist eine andere Einrichtungsleitung da reingesetzt worden. Und innerhalb, ich glaube, von Februar bis jetzt Mai Juni hat diese Einrichtungsleitung circa 30 oder 40 Leute entlassen, alle weg, ausgetauscht. Und man wollte alle loswerden, die mit der ehemaligen Einrichtungsleitung was zu tun hatten. Und mir hat man versucht, Steine in den Weg zu legen. Ganz böse Gespräche, die mit mir stattgefunden haben, wo ich dann da stand und gesagt habe, okay, da waren Schuldzuweisungen, die unglaublich gewesen sind. Und es wunderten sich dann alle, dass ich dann irgendwie noch da bin. Es wurden alle möglichen Leute entlassen und alle wunderten sich, warum ich noch da bin, warum ich nicht aufgebe. Und ich habe das natürlich mit meinem Herrn ausgemacht und habe zum Herrn gesagt, Herr, so ganz praktisch, ich stelle mich unter deinen Schutz. Und aber irgendeinem Punkt war ich dann frustriert. Das hat natürlich auch meine Frau mitbekommen. Und habe ich gesagt, Mensch, jetzt schieße ich da mal zurück und so weiter. Und es ging über eine ganze Zeit, wo ich eine Frustration da mitgebracht habe und wo ich nicht mehr, sage ich mal, geistlich gehandelt habe. Und da hat mich der Herr nämlich auch durch dieses Wort daran erinnert und hat gesagt, Ruben, das kannst du auf deine Art und Weise machen, dann wird es schwer. Oder wir machen es auf meine Art und Weise. Da habe ich zum Herrn gesagt, warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Na gut, da hat er gesagt, habe ich doch die ganze Zeit gesagt, du hast nur nicht gehört. Gut, dann sage ich, gut, dann machen wir es halt auf deine Art und Weise. Nein, habe ich gesagt, Herr, ich vertraue dir. Und da habe ich angefangen, die nächsten Wochen, es war ein Prozess von Wochen, es wurden immer wieder Leute entlassen und ich habe mit Mitarbeitern viele Gespräche geführt, die sich bei mir ausgekotzt haben, auf Deutsch gesagt, wo ich abpuffern musste und so weiter, Verständnis zeigen musste. Und so segnete ich dann die nächsten Wochen jeden Morgen ganz spezifisch die Einrichtungsleitung und habe gesagt, Gott, stell sie unter deinen Segen und ich segne sie in deinem Namen. Ich habe letzten Endes Gottes Geist gebeten, mit seiner Wahrheit da reinzukommen. Und habe gesagt, Gott, du wirst das schon irgendwie machen. Und sie versucht mich zu kicken aus der einen Einrichtung. Die andere Einrichtung, wo ich dann tätig bin, die hat gesagt, Herr Vetter, ich kriege mit, was da los ist. Ich habe mich schon beim Geschäftsführer für sie stark gemacht. Ich möchte sie als Seelsorger behalten. Es gibt keinen besseren für mich und so weiter. Halten Sie da bitte durch. Mal gucken, vielleicht gibt es irgendwie eine andere Lösung. Jetzt ruft mich vor 8, 9 Wochen vor dem Urlaub, ruft mich aus einer anderen Einrichtung. Dieses Unternehmen baut ziemlich schnell, ruft mich einen Einrichtungsleiter an, mit dem ich vor 2,5 Jahren mal kurz zusammengearbeitet habe. Und der hat mich gefragt, Herr Vetter, können Sie sich vorstellen, meine Einrichtung zusätzlich zu übernehmen oder zu wechseln? Da habe ich gesagt, ja, wie kommen Sie denn darauf? Ja, ich habe nur gedacht, vielleicht wollen Sie das ja und so weiter. Und ich weiß ja auch, was da bei Ihnen los ist in der Einrichtung. Da brauchen Sie gar nicht viel zu erzählen. Jetzt kurz und gut so zusammengefasst, hat sich dann das so ergeben, dass ich jetzt in diese andere Einrichtung wechseln kann, in der einen bleibe, aber aus dieser schlimmen, sage ich mal, wegkomme. Im Nachhinein kam raus, dieser Einrichtungsleiter aus der anderen Einrichtung, der hasst diese Einrichtungsleitung, die da gewesen ist, der hasst die abgrundtief. Weil er nicht, überhaupt nicht mit denen zurechtkommt, aus diversen Gründen, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Und so habe ich dann gesagt, natürlich, ich wechsle zu ihnen. Und das hat so stattgefunden. Kaum habe ich da die Zusage gegeben, erfahre ich eine Woche später, die Einrichtungsleitung in der Einrichtung, wo ich bin, die ist gekündigt worden, die stellvertretende auch. Und es hat einen Wechsel zu einer neuen Einrichtungsleitung gegeben. Und so stand ich dann da und habe gesagt, lieber Herr, du hast doch mal wieder recht gehabt, es ist besser, wenn wir es auf deine Art und Weise machen und nicht mit eigener Kraft versuchen. Hat er viele Tränen gegeben, ja, warum ich da weggehen muss und so weiter. Jetzt hätte ich natürlich zurückrudern können und sagen können, jetzt ist eine neue Einrichtungsleitung da. Aber nein, ich erkannte da auch so den Weg des Herrn drin. Wisst ihr, abschließend gesagt, ich glaube oder ich weiß, das ist nur ein Beispiel von vielen. Ich habe sicherlich auch Beispiele. Man tut sich gut, sowas zu sagen. Gott, ich vertraue auf dich. Und das Beste zum Schluss. Weißt du, was Gott dann sagt? Wenn wir sagen, ich vertraue auf dich, ich komme unter deinen Schutz, in Krisen, in Herausforderungen, weißt, dann wird Gott aktiv. Und das gebe ich dir zum Schluss mit. Mit einmal kommt Gott in Aktion. Weißt du, was Gott dann sagt? Mir gefällt dieser Psalm 91, also Mose hat das echt drauf gehabt, uns hier was vor Augen zu malen. die letzte Verse hier heißt es, dann mit einmal kommen hier Anführungsstrichen, Vers 14, und dann kommen selber Gottes Worte hinein. Mit einmal wird uns aufgezeigt, was Gott sagt. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Wow! Stellt es mal vor, mit einmal, als ob Gott, nicht als ob, Gott hat die Verheißung gegeben, oder uns wird hier etwas aufgezeigt, dass wenn wir unter seine Fittiche kommen in Krisen, dann ist es ein, wie sagt man, ein geistliches Gesetz, was Gott sich selber gegeben hat oder wo Gott sich selber verpflichtet hat. Und dann sagt er selber, weil er an mir hängt, will ich ihn retten, ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Ich möchte dich heute Morgen fragen, kennst du Gottes Namen? Oder berufst du dich auf seine Wahrheit? Ich finde das schön. Ich finde das sowas von schön, weißt du? Mit einmal sagt Gott über Glenn oder über irgendjemanden, der sagt, Mensch, in einer Herausforderung sage ich Gott, ich komme unter deine Fittiche. Und dann sagt Gott ganz praktisch, weil Glenn meinen Namen kennt, deshalb will ich ihn retten. Weil Gunda meinen Namen kennt, deshalb will ich sie retten. Als ob Gott daran Freude hat, wenn wir zu ihm laufen, und so ist das. In Krisen zu ihm laufen, und dann steht Gott auf und er spricht für dich. Halleluja. Lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen. Ich möchte mit uns zusammen beten. Ich merke, der Herr ist hier. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, wir schließen unsere Augen und ich möchte ein Gebet sprechen. Lieber Herr Jesus, Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gegenwart. Denn wie wir gehört haben, es geht hier um deine Wahrheit. Es geht um deine Person, Jesus. Wer unter meine Wahrheit kommt, Heiliger Geist, wir haben gehört, dass wir unter deine Wahrheit, unter deine Fittiche kommen dürfen, Jesus. Und ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist und uns die Möglichkeit gibst, da wo wir gerade sind, ganz praktisch zu sagen, ja, ich komme unter den Schutz des Allmächtigen. Ich berufe mich auf den, dessen Name ich kenne, auf den Gott Israels, auf den Heiligen Geist, auf den Sohn, auf den berufe ich mich. Und während wir so die Augen geschlossen halten, ich merke, der Heilige Geist ist hier und schließt so einigen Leuten in deinem Herzen etwas auf. Während wir die Augen geschlossen halten, möchte ich fragen, ist jemand da, der sagt, ja, ich möchte mich ganz praktisch heute Morgen in einer bestimmten Situation unter diesen Schutz und diesen Burg, unter diese Wahrheit des Allmächtigen begeben. Dann gib ein kurzes Zeichen mit deiner Hand. Ja, danke schön. Danke, ist da noch jemand da? Danke, danke schön, ja. Es kommt ja darauf an, dass der Herr das sieht, nicht ich. Herr, und ich danke dir, dass du jetzt in Aktion trittst. Und dass du jetzt zu jedem Einzelnen sagst, weil du meinen Namen kennst, weil du dich auf mich berufst, werde ich dir Ruhe im Sturm geben. Weil du dich auf mich berufst, werde ich dich retten. Weil du dich auf mich berufst, dich unter meine Wahrheit stellst, werde ich auch die Umstände anfangen, ganz neu zu verändern. Für eine Person empfinde ich dir, sagen zu sollen, dass der Herr ist wie so ein Schachspiel vor mir. Und bei einer Person, ich weiß nicht, wer das ist, ist wie so ein Schachspiel und es scheint, als ob es so verzwickt bei dir ist. Und dann sehe ich so einen Mann sitzen, der sitzt ganz relaxed beim Schach da und schmunzeln so leicht, fast schon schadenfreudig. Dann sagt der Herr, ich habe alles unter Kontrolle. Ich weiß, wie ich den nächsten Zug in deinem Leben machen werde. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich weiß, wie ich den nächsten Zug in deinem Leben machen werde. Herr, ich danke dir dafür, dass wir uns auf deinen Namen berufen und unter deinem Schutz sein dürfen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Der Herr segne euch. Wir bieten gleich Gebet an. Erhard und ich, euer lieber Pastor Glenn. Und wenn er noch dazu kommen möchte, genau. Ja, vom weiteren Ablauf, liebe Gunda. Okay, ja.